MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Es ist Mittwoch und da sprechen wir hier im MKR ja immer über die neue Ausgabe des Magazins Innehalten. Das Magazin ist auch diesmal wieder vollgepackt mit Themen und dazu ist jetzt mein Kollege Florian Ertl bei mir im Studio. Er ist Redakteur bei dem Magazin. Hallo Flo.
Grüße dich.
Servus Flo, du verschaffst uns jetzt nochmal einen kurzen Überblick. Ich habe auch schon mal einen Blick reingeworfen und um ein Thema kommt ja auch ihr nicht drum herum, die EM.
Ja.
Am Freitag geht's los. Sag mal, bist du eigentlich Fußballfan?
Ach ja, freilich. Ich meine, schon seit Kindesbeinen hier in München, wenn man hier aufwächst, da hat man natürlich eine Glaubensentscheidung zu fällen. Ich entschied mich für die roten Ehedem. Aber, und damit komme ich auf unser Magazin zu sprechen, Pfarrer Schießler entschied sich für die blauen Ehedem.
Okay.
Wir beide halten es durch bis heute. Und ja, der Pfarrer Schießler hat passend auch zur Fußball-EM ein Buch, ein neues, veröffentlicht, wo er uns in den Fußballhimmel führt.
Okay, der wie aussieht?
Das ist eine gute Frage. Na, also das kann sich jeder selbst ausmalen, wann er sich dort befindet. Aber Schießler sagt halt, und das ist ja eigentlich ja auch schon etwas bekannter, diese Feststellung, dass es zwischen Religion und Fußball, zwischen liturgischen Handlungen und Fußballfans etc., dass es da Parallelen gibt und ja, wie es denn zu so etwas kommt. Aber es ist natürlich auch so eine Art kurzweilige Reise, ja, zu vielen Stationen und wie heißt es immer so, der schönsten Nebensache der Welt.
Mhm.
Ja. Und natürlich auch ein bisschen autobiografisch dabei von ihm, darf nicht fehlen. Und dann aber auch natürlich, er ist ja Pfarrer, aber so ganz ohne erhobenem Zeigefinger werden aber natürlich auch so die sage ich, Schattenseiten werden beleuchtet, Kommerzialisierung, okay, etc., pp., dunkle Machenschaften und so. Ja, aber das auf 170 Seiten und wer einen Schießler seinen Schreibstil kennt, der weiß, dass das ja einigermaßen also gut zu verdauen ist. Und ich könnte mir vorstellen, das passt auch schon auch bis zum Anpfiff dann beim Eröffnungsspiel am Freitag.
Ja, oder als gute Lektüre zwischen den Spielen dann
Beispiel
auf jeden
so.
Fall.
Pausenfüller.
Genau. Und bekommen und kaufen können Sie das Buch natürlich bei uns im Shop unter michaelsbund.de oder auch bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund. Wir haben jetzt ja gerade über die EM gesprochen. Jetzt habt ihr aber euch in dem Magazin nicht nur mit der Europameisterschaft beschäftigt, sondern ihr habt auch noch Themen für die Nicht-Fußballfans.
Ja, es ist sogar ein etwas schwereres Thema, sage ich mal, aber vielleicht könnte man die Parallele oder den Übergang vom Fußball dahin schaffen. Also es sind ja auch viele Fußballfans, wenn ihre Mannschaft verliert, zu Tode betrübt. Also sie benötigen tatsächlich Trost und das mag für den einen oder anderen Außenstehenden vielleicht etwas lächerlich wirken, aber manche sind da wirklich bis ins Mark getroffen und es ist wirklich eine innere Erschütterung. Und wir haben mal eine Klinikseelsorgerin und einen Pfarrer, haben wir in einem Interview, zum Thema Trost.
Mhm.
Und das ist tatsächlich ein sehr weites Feld, was auch schon in der Bibel vorkommt. Denken wir nur an die Hiob-Geschichte zum Beispiel. Hiob, dem so viel Leid widerfährt und dann kommen da seine Freunde vorbei. Und das Erste, was sie dann tun, ist sozusagen, sie sagen gar nichts, sondern setzen sich zu ihm. Und das ist vielleicht auch eine Herangehensweise, wie man das mit Leuten, die wirklich Trost bedürfen aufgrund einer schweren Krankheit, aufgrund eines Verlustes oder irgendwas, wie man umzugehen hat. Aber es gibt keine Patentrezepte, das ist auch klar. Mhm. Und also das Interview ist wirklich recht tiefgehend, was es für Situationen sind, wo auch diese beiden Seelsorger schon an ihre Grenzen gekommen sind. Das ist recht persönlich. Und wie kann man vielleicht so etwas in seinem Leben, sage ich mal, als Christ integrieren, ja. Und da ist eine interessante Geschichte, es macht auch wieder etwas leichter, die Angelegenheit.
Mhm.
Der Pfarrer sagt, er hat mal einen alten Pfarrer gekannt und der hat ihm erzählt, dass er abends, bevor er ins Bett geht, sich ans Fenster stellt und einen Segen spendet. Das fand er so stark, dass er es, seitdem er das gehört hat, selbst auch praktiziert.
Okay.
Und da kann man sozusagen der ganzen Welt, die jetzt sage ich mal, trostbedürftig ist in so vielen Bereichen, kann man vielleicht dann auch so auf die Weise eine gewisse Zusage machen, dass eben das Dunkel nicht das letzte Wort hat, dass es immer irgendwo noch einen Hoffnungsschimmer gibt und dass es weitergeht.
Ist auch was Zuversichtliches auf jeden Fall.
Auf alle Fälle. Also es lohnt sich dabei innezuhalten mal bei diesem Interview.
Absolut. Jetzt sehe ich schon, das Magazin hat eine große Bandbreite, auch diesmal wieder von der Fußball-EM bis zum Thema Trost. Sie bekommen das Magazin innehalten in vielen Kirchen des Erzbistums. Sie können die Printausgabe ganz leicht abonnieren oder es digital in der Michaelsbund-App lesen. Danke, Flo, dass du hier warst.
Danke dir, Katharina.
Wer ins Seniorenheim zieht, der hat oft nur noch wenig Kontakte zu Freunden und Verwandten. Ja, und auch im Heim selbst kann es dann schwierig sein, Anschluss zu finden. Erst recht, wenn man im Rollstuhl sitzt oder an Demenz leidet. Da kann für die Betroffenen jede einzelne Begegnung ein Lichtblick werden. Um Einsamkeit in Seniorenheimen zu durchbrechen, haben die Malteser den Besuchsdienst mit Hund eingerichtet. Mein Kollege Paul Hasel hat sich im AWO-Seniorenheim in Freilassing mal angeschaut, was passiert, wenn die Malteser Frauchen und Herrchen mit ihren Hunden auf die Heimbewohner treffen.
Montagnachmittag im AWO-Seniorenheim Freilassing. Vier ehrenamtliche Teams des Malteser Besuchsdienstes mit Hund stehen im Foyer und warten auf ihren Auftritt. 9 Heimbewohner sitzen schon in einem separaten Raum im Stuhlkreis und sind gespannt auf die Hunde. Denn dieses Mal ist vom kleinen Malteserhündchen bis zum riesigen Neufundländer alles mit dabei. Rita Agne, die den Sozialdienst im Haus leitet, freut sich, dass es auch diesen Monat mit der Malteser Hundeshow wieder geklappt hat.
Es ist einfach erstaunlich zu sehen, wie sie lebendig werden, wie Erinnerungen wach werden. Ein paar Leute sind einfach doch dementiell auch schon weiter fortgeschritten und da merkt man einfach, dass einfach der Bezug zur Vergangenheit da ist oder einfach prinzipiell, sie sind wacher, sie sind aufmerksamer, sie sind einfach glücklich und die Nähe und dieses Kuscheln mit Tieren, das ist einfach unbezahlbar und wir sind wahnsinnig froh, dass es sowas gibt und dass die Möglichkeit da ist.
Mitmachen beim Malteser Besuchsdienst mit Hund dürfen nur Frauchen und Herrchen, die mit ihrem Hund eine Ausbildung in einer Hundeschule absolviert haben. Hier lernen die Hunde, wie man sich in einer Gruppe mit fremden Menschen richtig verhält. Auch Christian Basler hat sich dort mit seinem Hund fortgebildet und hat nun seinen ersten Auftritt im AWO-Seniorenheim.
Hallo, ich bin der Christian, das ist der Ares. Ares ist ein Neufundländer, der ist jetzt frisch 7 Jahre alt geworden. Und wie man sieht, ein ganz lieber Neugieriger, der jetzt erstmal alles erkunden muss. Hallo sagen, genau, machst du fein, Schatz. Ne?
Lieb und neugierig mag ja stimmen. Allerdings ist der Neufundländer Aris ein großer Hund. Da müssen einige Seniorinnen und Senioren erstmal ihre Zurückhaltung überwinden. Nach ein paar Minuten ist das Eis aber getaut. Und Aris bekommt von den älteren Damen und Herren die ersten Leckerlis.
Und wie man sieht, der macht es auch ganz, ganz zart, so groß ist. Ganz vorsichtig, kann man euch nicht die Finger im Maul lassen. Er macht das super sanft, super lieb, groß, flauschig, lieb.
Mit Aris Auftritt endet dann auch der Besuch der 4 Teams im AWO-Seniorenheim. Einige Bewohner würden Aris am liebsten da behalten, andere bleiben skeptisch.
Er ist einer der bravsten Hunde, den ich kenne. Mir geht das Herz auf. Ich liebe Hunde.
Der Hund, der Grosche, war gut.
Die Großen können auch brav sein, aber die Kleinen sind halt lieb. Ne? Fremde werde ich nicht streicheln.
Auch wenn es noch Vorurteile gegenüber Aris gegeben hat, für Christian Basler hat sich der Besuch im AWO-Seniorenheim gelohnt.
Es haben sich doch viele Leute auf Aris eingelassen, haben sich sehr gefreut, haben Leckerchen gegeben, haben ihn gestreichelt und haben doch sehr positiv drauf reagiert. Genau, also im Großteil bin ich schon fürs ersten Besuch auf jeden Fall zufrieden. Das war schon schön. Da hat Spaß gemacht.
Und fürs nächste Mal hat Christian Basler schon eine Idee. Aris soll mit einem kleinen Hund zusammen auftreten und Tricks zeigen. Die Bewohner des AWO-Seniorenheims werden sich sicher auch darüber freuen und für eine Stunde ihre Einsamkeit vergessen. Aus Freilassing Paul Hasel für das MKR.
Ja, und die komplette Reportage über den Malteser Besuchsdienst mit Hund hören Sie heute Abend ab 19 Uhr hier bei uns im MKR in den Malteser Momenten oder als Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Der Umbau des Freisinger Dombergs, der geht weiter voran. Das Marstallgebäude und das Diözesanmuseum, die sind ja bereits fertig. Aber der Bereich dazwischen, das Kardinal-Döpfner-Haus, das ist jetzt gerade aktuell Baustelle. Diese ehemalige fürstbischöfliche Residenz, die wird saniert, aber das dazugehörige Gästehaus, das wurde abgerissen und wird jetzt neu gebaut. Meine Kollegin Maria Ertl war bei der Grundsteinlegung mit dabei.
Es ist eines der weiteren großen Bauprojekte am Freisinger Domberg. Das Gästehaus mit 46 Zimmern für bis zu 115 Übernachtungsgäste. Zur Setzung des Grundsteins war auch Kardinal Reinhard Marx auf den Domberg gekommen.
Der Domberg, er soll ein Haus sein, wo freie Menschen sich begegnen und in Freiheit auch nach Gott suchen. Aber ein Haus für alle Menschen guten Willens, nicht nur für Katholiken oder Christen. Das wünsche ich mir, dass hier dieses Haus und dieser Domberg eine solche große Einladung ist und dass der Geist der Freiheit spürbar wird.
Der Neubau ersetzt einen Bau aus den 60er Jahren, der sehr kasernenartig an die fürstbischöfliche Residenz, das Bildungs- und Tagungshaus der Erzdiözese auf dem Domberg, angrenzte. Etwas, das die Architekten wie Piero Bruno mit dem Neubau ändern wollen.
Das war eine große einheitliche Front von der Südseite, von der Fernwirkung gesehen. Und die Rolle der verschiedenen Gebäude waren konfus. Und um das wieder zu gewinnen, haben wir den Neubau etwas zurückgesetzt, so dass im Vordergrund und etwas majestätischer erscheint die Residenz. Und zwischen Residenz und Museum etwas zurückgesetzt, der Neubau. Etwas bescheidener, aber ein wichtiger Schlüsselbau, um die Struktur des Domberges zu realisieren und lesbar zu machen.
Doch nicht nur der Stil des neuen Gästehauses soll den Domberg bereichern, auch die Frage, wie gebaut wird, ist für den Architekten entscheidend.
Eine kleine, knappe Fußabdruck, also ein kompaktes Gebäude und die richtige Fügung der Elemente. Außen mineralisch, innen Holz, natural. Das war ein bisschen die Strategie, keine Klimaanlage, alle Räume natürlich belüftet und belichtet, inklusive der Nebenräume. Also ein grundsätzlicher anderer Ansatz.
Mit Abriss, Planung und Neubau liegen die Kosten für das neue Gästehaus am Freisinger Domberg bei geschätzten 37 Millionen. Diözesanmuseumsdirektor Christoph Kürzeder ist sich sicher, dieses Haus wird eine wichtige Rolle für das Leben am Domberg spielen.
Und natürlich werden es auch Gäste des Diözesanmuseums sein. Wir haben ja auch internationale Tagungen, Symposien. Wir haben natürlich dann auch wieder ein großes Programm in der Residenz, in der historischen. Und damit wird das, denke ich, schon ein intensiver Ort des Austausches zwischen Gesellschaft und Kirche. Und sicher auch mit dem Museum in einen Dialog treten. Nicht nur architektonisch, sondern auch inhaltlich und konzeptionell.
Das neue Gästehaus am Freisinger Domberg. Fertig sein soll es Ende 2027. Maria Ertl fürs MKR.
Erinnern Sie sich noch an Ihre Teenie-Zeit? Oh, dieses ganze Gefühlschaos, oder? Ein Auf und Ab. Disney hat dieses Chaos, was in der Zeit im Kopf abgeht, in einen Animationsfilm gepackt. In Alles steht Kopf 2 sind die Gefühle, so wie schon auch im ersten Teil, kleine Figuren im Kopf des Mädchens Riley. Und die lenken ihr Leben. Lena Ruprecht weiß, was im zweiten Teil passiert.
Es geht wieder um die Emotionen Freude, Angst, Trauer, Wut und Ekel. Sie sind mittlerweile ein eingespieltes Team, aber...
Unser kleines Mädchen wird so schnell erwachsen.
Riley ist 13 und in der Pubertät. Und da kommen, wie wir alle wissen, ein paar andere Emotionen noch dazu.
Ich bin Zweifel. Ich bin Neid. Das ist Ennui.
Das bedeutet so viel wie null Bock.
Und die wollen die Kontrolle über das Steuer, also Rileys Kopf, übernehmen.
Es ist Abriss-Tag!
Und dafür spielen sie auch mit unfairen Mitteln.
Wir sind unterdrückte Emotionen!
Die fünf alten Emotionen versuchen sich also wieder nach vorne zu kämpfen und Riley vor schlechten Entscheidungen zu schützen. Die Frage ist, wie passen alle Emotionen unter einen Hut? Der Film gibt eine Antwort für Kinder und Teenager, aber auch für Erwachsene. Am Ende waren wir alle mal 13 und haben das Gefühlschaos selbst erlebt.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.